und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Heute diskutieren für euch
Jochen Labenz aus Siegen
und Ahmed Mardisch aus Hannover. In der heutigen Folge geht es um das Thema stiller Reflux. Wir haben ja in der letzten Folge über Sodbrennen, saures Aufstoßen gesprochen und die Zuordnung zur Refluxkrankheit. Aber es geistert natürlich so ein bisschen, ja, in den Gazetten und auch von den Patienten geschildert, stiller Reflux. Ja, kann Reflux still sein? Jochen, was verbirgt sich denn hinter dieser Aussage von vielen Patienten, die ja kommen in die Praxis und sagen, ich glaube, ich habe einen stillen Reflux?
Ahmed, jetzt bin ich dir ja wirklich böse. Bist du heute nicht gut drauf? Also du weißt doch ganz genau, dass ich diesen Ausdruck eigentlich hasse.
Ich wollte dich provozieren, Jochen.
Ich möchte das auch gerne begründen. Also wenn man es googelt, wird es grausam. Grausam und unangenehm für die Patienten. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dieses Thema, auch wenn wir es nicht so mögen, besprechen. Unter stillem Reflux versteht der Mensch, der Experte für die Speiseröhre, Folgendes. Die Menschen haben eindeutig Reflux, entweder gemessen oder sie haben Schäden in der Speiseröhre, aber sie spüren ihn nicht. Das ist stiller Reflux. Und das tritt bei 20-30% der Patienten, die haben eben kein Sodbrennen. Ja, die haben Schäden in der Speiseröhre, die haben eindeutig Reflux, aber sie haben keine Beschwerden. Und das nenne ich stillen Reflux. Wenn ich dann bei Dr. Google nachgucke, dann finde ich unter stillem Reflux immer Folgendes. Die Menschen haben Symptome, die nicht in die Speiseröhre lokalisiert werden, sondern die tatsächlich irgendwo außerhalb, und vor allen Dingen ist hier der Mund-Rachen-Bereich gemeint, lokalisiert sind. Dazu zählen zum Beispiel Kloßgefühl im Hals, Räusperzwang, Stimmprobleme, Husten, manche zählen auch Zungenbrennen noch dazu. Und diese Menschen haben keine Refluxbeschwerden. Und deshalb wird das dann als stiller Reflux bezeichnet. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Aufklärungsfunktion uns zuschreiben, das einmal versuchen sollten, gerade zu ziehen. Also stiller Reflux ist, man hat Reflux und spürt ihn nicht. Aber diese Symptome im Rachen, die können in seltenen Fällen mal auf Reflux zurückzuführen sein. In der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist das eben nicht so. Und wenn man dann daran festhält, naja, es wird schon irgendwo Reflux sein, dann läuft man Gefahr, falsche therapeutische Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir vermeiden sollten. Wie gehst du mit Menschen um, die zu dir kommen? Vielleicht kannst du auch mal einen typischen Fall schildern, wie das so üblicherweise abläuft. Die kommen ja nicht primär zum Gastroenterologen. Was sagst du den Menschen? Wie gehst du damit um, um das weiter zu klären und weiter einzugrenzen?
Also stiller Reflux, Definition, das ist das, dass wir das so nicht wünschen, ist klar. Aber der klassische Patient kommt eigentlich vom Hals-Nasen-Ohrenarzt, muss man ehrlicherweise sagen. Hat diese Beschwerden, die so auf den Kehlkopf bezogen sind, so ein Gefühl im Hals, vielleicht auch so ein bisschen Räusperzwang, vielleicht auch Kratzen, geht zum HNO-Arzt. Ja, und der sieht dann vielleicht einen geröteten Kehlkopf von innen und sagt, oh, das muss Reflux sein. Das muss die Säure sein, die von unten hochkommt. Und das fixiert natürlich den Patienten schon mal in erster Linie, so nach dem Motto, da musste jetzt ein Reflux vorliegen. Dann kommt er zum Gastroenterologen eigentlich mit dieser vorgefertigten Meinung, Reflux ist ein Problem. Und da hattest du ja schon zu Recht gesagt, das ist häufig eben nicht Reflux. Und den Patienten wieder davon zu überzeugen, dass das nicht das Problem ist, ist nicht einfach. Aber wir müssen uns ja um den kümmern. Also es muss ja weitergehen. Und in diesem Zusammenhang fragt man, gibt es denn auch begleitend die klassischen Symptome wie Sodbrennen, saures Aufstoßen oder Regurgitation? Und wenn der Patient sagt ja, dann ist durchaus ein Zusammenhang möglich. Und dann kann man ja zwei Wege gehen. Entweder man möchte es ganz genau wissen und man macht sehr spezialisierte Diagnostik, aber das ist ja wenig praktikabel und auch nicht verfügbar, sodass man durchaus jetzt eine Endoskopie durchführen kann, also eine Gastroskopie, dann schaut man, hat die Speiseröhre eine Entzündung oder nicht. Man kann aber auch erstmal eine Behandlung vornehmen. Eine Behandlung, die konsequent sein muss mit einem Säureblocker in einer hohen Dosis, zweimal pro Tag und das für 8 bis 12 Wochen. Eins wird klar, wenn er begleitend Reflux-Symptome haben, die werden weggehen zu einem hohen Prozentsatz. Aber wenn das Problem oben, weswegen er ja kommt und er auch beim HNO-Arzt war, also im Hals-Nasen-Ohren-Arzt, sich überhaupt nicht rührt, dann ist Reflux als Ursache dieser Beschwerden im Halsbereich, Kehlkopf, wie auch immer, sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn es deutlich besser wird, dann ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und dann würde man die Dosis natürlich reduzieren, gucken, kommen die Beschwerden wieder, wenn ich die Dosis reduziere. Also dann so einen Weg finden, wie man letztlich die Beschwerden im Griff behält. Aber man kann an dieser Stelle, je nach Befund in der Speiseröhre, schon auch empfehlen, dass man da jetzt auch nicht dauerhaft eine Dauertherapie durchführt. Also man wird irgendwann dann auch die Therapie stoppen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, die diese Probleme im Halsbereich meinetwegen schildert, vom Hals-Nasen-Ohrenarzt kommt und keine begleitenden typischen Reflux-Symptome, Sodbrennen, saures Aufstoßen hat, da ist der Zusammenhang zur Refluxkrankheit wirklich sehr unwahrscheinlich. Und da ist so ein bisschen die Gretchenfrage, behandle ich den mal probatorisch und schaue mir das nach 8 bis 12 Wochen an oder versuche ich ihn zu überzeugen, dass da nicht das Problem liegt? Ist das dein Weg oder sind dann ja lange Gespräche, ne, die du führen musst? Weil das ist ja im Kopf. Du sagst ja immer fixiert oder was sagst du immer ganz schön dazu? Ist auf der Festplatte eingebrannt. Genau, das sagst du immer. Wie gehst du dann vor? Therapieversuch oder eher versuchen zu verhindern?
Also das ist eine ganz schwierige Frage. Also die Patienten, die bei mir landen, haben im Regelfall schon die Therapie mit Säureblockern hinter sich. Ja, das leitet oft der Hals-Nasen-Ohrenarzt schon ein. Wenn man genau hinguckt, oft nicht die optimale Präparateauswahl, nicht die optimale Dosierung, nicht die optimale Therapiedauer. Da kann man einmal drüber nachdenken. Ansonsten richte ich mich ein bisschen nach den Symptomen, die tatsächlich beklagt werden. Das ist ja nicht von allen irgendwo gleich. Fangen wir mal an mit dem Zungenbrennen. Zungenbrennen hat nach meiner Einschätzung 0% mit Reflux zu tun. Da spielt Reflux überhaupt keine Rolle, sondern Zungenbrennen ist zu 90% eine Depression und zu 10% Eisen- oder Vitamin B12-Mangel. Ja, das ist, glaube ich, das nehme ich gleich raus. Dann kommen die Dinge, die im Rachenbereich sind. Häufig wird eben dieses Kloßgefühl und der Räusperzwang. Das sind so die Dinge, die da sind. Und die sind extrem selten bedingt durch Reflux. Das gibt es schon mal, dass das so ist. Aber das ist wirklich extrem selten. Und nach meiner Einschätzung ist das ein Problem der Rezeptoren, also der Steuerung der Reaktionen der Schleimhaut, die wir im Rachen- oder Kehlkopfbereich haben. Die sind einfach überempfindlich. Ja, normalerweise ist es ja so, wir haben ja Räuspern oder Husten, machen wir ja irgendwo, wenn wir zum Beispiel was Falsches einatmen oder ähnliche Dinge, sind ja Abwehrreaktionen. Das ist ja völlig normal. Und wenn die überempfindlich sind und wir schon bei einem kalten Luftzug oder sonst irgendwo anfangen, uns zu räuspern oder zu husten, dann ist das oftmals ein Problem am Kehlkopf oder an den Rezeptoren, was dazu führt, dass diese Symptome auftreten und eben nicht der Reflux. Das muss man klar wissen. Und dann kommt noch dieses Kloßgefühl. Ich habe so ein Kloßgefühl im Hals. Diese Patienten haben üblicherweise auch noch die Schilddrüsendiagnostik hinter sich, weil irgendwelche Menschen glauben, dass das auch zu einem Kloßgefühl im Rachen führen kann. Meines Erachtens, also als ich noch jung war und mal Medizin studiert habe, da hieß das Globus hystericus. Und was nichts anderes meint, dass das eben auch ein psychosomatisches Problem ist. Und aus meiner Erfahrung heraus ist das in den allermeisten Fällen auch tatsächlich so. Das Problem,
sagst du dem Patienten so? So nach dem Motto, da ist die Psyche?
Nein, nein. Also ich versuche schon erstmal zu sortieren, kann es sein, dass tatsächlich eine Refluxkrankheit vorliegt? Ich meine, die Menschen kommen zu mir, als dem Spezialisten für die Speiseröhrenerkrankung und ich soll ja jetzt mal gucken, was da ist und ob man das operieren kann oder wie auch immer. Das sind so die Ansätze. Aber aus dem Gespräch heraus entwickle ich schon ein Gefühl, in welche Richtung es geht. Und davon lasse ich mich jetzt leiten. Was mache ich denn jetzt? Diagnostisch oder therapeutisch? Ja, probatorische Therapie, also die Versuchstherapie mit einem Säureblocker, haben die meisten in meiner Praxis zumindest hinter sich, so dass es dann um die Frage geht, muss ich eine weitere Diagnostik durchführen? Ja, muss ich das messen? Frage, die man dann stellen muss, kann man das überhaupt messen? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist schwierig, ne?
Schwierig, nicht wirklich. Natürlich kann man diese klassische 24-Stunden-Säureimpedanzmessung, wo wir ja nicht nur Säure messen, sondern auch gibt es Reflux-Episoden, die eben auch nicht sauer sind. Man kann ja in der Regel an dieser Messung auch sehen, wie hoch geht denn der Reflux. Da kann man sich so ein bisschen annähern, aber den richtigen Zusammenhang kriegen wir da trotzdem nicht raus. Das ist auch klar. Aber ich glaube, ein Symptom, weiß nicht, wie ist es mit chronischem Husten? Weil das ist ja auch so ein Symptom, was immer der Refluxkrankheit auch durchaus, da kriegen wir ja die Patienten vom Lungenfacharzt, der dann chronischer Husten, vielleicht auch ja neu aufgetretenes Asthma, Verschlechterung von Asthma, COPD, da gibt's, die verirren sich ja auch zu uns, weil man dann das auch einer Refluxkrankheit zuschreibt. Ist das, gibt's da Zusammenhänge?
Ja, also das ist schon eine andere Situation. Also wenn man die wissenschaftlichen Daten zugrunde legt, gibt's eigentlich nur eine überzeugende Beweislage für den Husten als Folge von Reflux. Alle anderen Dinge darf man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen. Und beim Husten ist es so, Husten ist ja das häufigste Symptom, was Menschen zum Arzt führt. Das habe ich auch irgendwo lernen müssen, dass das so ist. Ist natürlich traurig für Gastroenterologen, aber faktisch ist es so. Und bei Husten ist es so, wenn man das versucht so zu sezieren, dann spielt bei vielleicht 20-30% der Menschen mit chronischem Husten, für die man keine andere Erklärung hat. Ja, also kein Asthma hat oder irgendeine andere Erkrankung, die typischerweise zu Husten führen kann. Dann ist bei 20-30% Reflux die Ursache und eine erfolgreiche Refluxtherapie kann dann eben auch zur substanziellen Besserung der Hustensymptomatik führen. Also ein kleiner Prozentsatz hat das dagegen und das nennen wir dann auch Refluxhusten. Also da bin ich von überzeugt, dass das so ist und das muss man versuchen herauszufiltern. Und das kriegt man in aller Regel auch ganz gut raus, wenn man dann die von dir eben beschriebene Impedanzperimetrie, also die Refluxmessung macht und das dann mit dem Husten korreliert. Und wenn es ein Refluxhusten ist, dann sollte vor dem Husten der Reflux sein. Ja, und wenn die Hustenepisoden vom Patienten markiert werden, dann kann man das ganz gut analysieren. Da gibt es dann eben diese diagnostischen Möglichkeiten. Interessanterweise wird auch der Husten nicht ausgelöst dadurch, dass der Reflux bis in den Rachen kommt, sondern da spielt der Volumenreflux in der unteren Speiseröhre eine Rolle und von dort wird das Hustenzentrum im Gehirn aktiviert und dann wird der Husten ausgelöst. Also das ist ein spannendes Feld. Ich sehe immer wieder Patienten, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, die waren beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, der hat denen gesagt, sie haben, das ist von der Speiseröhre, sie haben Reflux, das ist das Problem und die machen oftmals diese Messung im Rachen, was hältst du denn davon?
Das ist überhaupt nicht weder etabliert, noch kann man daraus Rückschlüsse ziehen, ob dort wirklich Reflux das Problem darstellt. Also da halte ich gar nichts von. Es wird viel gemacht und es wird dann natürlich ja missinterpretiert, die Ergebnisse, die ja sehr variabel sein können. Also insofern halte ich da gar nichts von. Ich weiß nicht, siehst du das auch so? Wenn der Patient mit diesen Ergebnissen kommt, wie kriegt man sie da wieder weg von?
Ja, ganz schwierig. Also die wissenschaftliche Daten, genau wie du gesagt hast, es gibt dafür keinen Beleg, dass der pH-Wert, also die Säure im Rachen, tatsächlich irgendwo in Zusammenhang steht mit dem Rückfluss aus der Speiseröhre. Das ist so. Wenn man das nutzen will, dann kann man das kombiniert machen. Das haben wir bei vielen Patienten getan, dass wir also sowohl im Rachen als auch in der Speiseröhre gemessen haben. Und dann sieht man schon, ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht besteht. Und im Regelfall ist es eben, dass da kein Zusammenhang besteht, sodass das für mich eine relativ überflüssige Diagnostik an dieser Stelle ist. Nichtsdestotrotz, mit den Untersuchungsergebnissen müssen wir natürlich zurechtkommen und die umsetzen. Und es ist ganz wichtig, den Patienten das in irgendeiner Art und Weise zu erklären, warum diese Messung vielleicht nicht das widerspiegelt, was man ihnen vorher gesagt hat.
Aber machst du, ich meine, das ist ja schöne Diagnostik, aber die kriegt man jetzt nun auch nicht in jeder Praxis, ist ja auch von der Verfügbarkeit. Wie hilfst du dir, also machst du da so eine, einfach mal so eine Säureblockertherapie in ausreichender Dosierung über eine lange Zeit oder willst du immer diese Diagnostik haben?
Also das muss man tatsächlich auch an der Verfügbarkeit, also an der Realität orientieren. In unserer Leitlinie, die wir beiden ja hauptsächlich verantwortlich auf den Weg gebracht haben, haben wir ganz klar gesagt, wenn auch typische Refluxsymptome vorliegen, dann behandeln wir über 2-3 Monate mit hochdosierten Säureblockern und gucken, was passiert. Das ist also durchaus probat, das zu machen. Und bei einem Teil der Patienten wird es besser werden. Das ist im Regelfall, sieht man das in Studien, ist das der Placebo-Effekt, den man da misst und nicht der Therapieeffekt. Aber das ist jetzt in Bezug auf die Symptome beim Patienten, auf die Kontrolle der Symptome, spielt das ja nicht so eine ganz große Rolle, ob es jetzt der Placebo-Effekt war oder der säurehemmende Effekt war. Wenn da überhaupt keine typischen Refluxsymptome sind, dann würde ich die Patienten auf jeden Fall einmal endoskopieren, weil es gibt eben auch noch andere Erkrankungen, die so etwas machen können. Du hast vorhin schon...
Was denn?
Zum Beispiel eosinophile Erkrankungen, ja, die ja durchaus in der Speiseröhre, in den Atemwegen auftreten können, die ja nicht selten gemeinsam auftreten. Das wäre etwas. Dann gibt es 5% der erwachsenen Menschen, die hat Magenschleimhaut in der oberen Speiseröhre.
Und was ist das denn?
Das ist etwas, wahrscheinlich ist das ein Residuum aus der Embryonalzeit. Also wenn wir im Mutterleib sind, ist die Speiseröhre mit Magenschleimhaut ausgekleidet. Bei etwa 5% der Erwachsenen bildet sich das nicht vollständig zurück. Und es kann sein, dass diese Magenschleimhaut Säure produziert. Das kann man anhand einer Gewebeprobe feststellen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ja sehr nah zum Rachen und Kehlkopf. Und da kann man sich durchaus vorstellen, dass dadurch in diesem Bereich oben Beschwerden ausgelöst werden. Und das hat deshalb Konsequenzen, weil das kann ich ziemlich schnell und einfach wegmachen im Rahmen eines ambulanten Eingriffs. Also von daher gesehen ist das etwas, wo man diagnostisch nachgucken sollte. Und ansonsten versuche ich die Diagnostik, wenn keine typischen Refluxsymptome da sind, möglichst nicht auf die Spitze zu treiben. Weiß aber, bei manchen ist das wirklich so, wie du vorhin schon angedeutet hast, mein Wording auf der Festplatte im Kopf so fest drin, dass Worte allein da nicht reichen, sondern dass man dann tatsächlich diagnostische Fakten schaffen muss und dann manchmal auch Diagnostik macht, von denen man nicht so überzeugt ist, dass das jetzt zwingend notwendig ist. Siehst du auch solche Patienten, die, sagen wir mal, ja, fixiert sind auf diese Problematik und von Arzt zu Arzt hoppen, bis sie dann letztendlich irgendwo vielleicht eine Operation kriegen oder ähnliche Dinge?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den wir ja auch verhindern müssen. Wir haben ja jetzt relativ lang und ausführlich darüber gesprochen, dass der Zusammenhang zu einer Refluxkrankheit eher weniger oder eher selten ist. Und man müsse sich nur vorstellen, mit diesem eher seltenen Zusammenhang kommt jemand auf die Idee und sagt, naja, Therapie hat nichts gebracht mit dem Säureblocker, sprechen ja auch dann nicht an, weil der Reflux nicht wirklich das Problem ist. Und dann werden sie einer Operation zugeführt. Und das ist ja ein Aspekt, den müssen wir ja unbedingt vermeiden oder unbedingt verhindern, auch aus unserer Sicht. Das ist eine wichtige Aufgabe. Manchmal ist es dann schon passiert und die Patienten haben natürlich weiter ihre Beschwerden, weil Reflux überhaupt nicht das Problem war. Und das sind natürlich dann Patienten, die vielleicht mit so einem Ansatz kommen, wo man wirklich sich sehr bemühen muss, um eine entsprechende Funktionsdiagnostik, um eine 24-Stunden-Säure-Impedanzmessung, weil wenn wir dann in dieser Messung wirklich nachweisen können, sie haben überhaupt gar keinen Reflux, dann kann auch letztlich die Beschwerden im Halsbereich nicht durch den Reflux bedingt sein. Das ist vielleicht so ein bisschen der Eisbrecher im Sinne der Überzeugung des Patienten. Erstens, Refluxkrankheit ist nicht das Problem. und denk schon gar nicht an irgendeine Operation. Und ich glaube, da haben wir schon viel erreicht. Wir haben die Beschwerden nicht beseitigt, aber wir haben verhindert, dass irgend so ein Unsinn-Operation dann läuft, die natürlich ihrerseits Probleme machen kann. Die erleben wir ja immer wieder, ne? Dann Operationen, die dann, wenn sie gut gemacht sind, sind sie ja gut, aber es gibt eben auch Operationen, die nicht gut laufen, und dann hat man ein Problem zusätzlich geschaffen, was vorher nicht da war, und das Problem ist gar nicht gelöst. Also ganz, ja, wie soll ich sagen, also da müssen unsere Alarmglocken läuten, wenn so ein Patient in die Richtung denkt. Ich meine, wenn er operiert ist, ist er operiert, das ist klar. Aber wenn diese Gedanken schon in die Richtung gehen, dann müssen wir wirklich einsteigen. Jetzt nicht nur durch Gespräche Überzeugungsarbeit leisten, sondern durch entsprechende Diagnostik auch wirklich das Gegenteil in Anführungsstrichen beweisen. Erlebst du ja auch in eurem Refluxzentrum, gibt es ja viele dieser Patienten sicherlich, die schon eine Odyssee hinter sich haben, einschließlich Operationen.
Ja.
Ja, dann ist es eben schon passiert, aber die haben dann eben auch noch zusätzlich Probleme. Ja.
Also das ist, finde ich, ein großes und auch ein häufiges Problem. Also wir sehen viele solcher Patienten. Und die Frage, die ich mir selber dann auch immer wieder stelle, wir haben jetzt gesagt, also der Hals-Nasen-Ohrenarzt hat nichts anzubieten, der Lungenfacharzt hat nichts anzubieten und der Gastroenterologe hat jetzt auch nichts anzubieten. Aber die Menschen haben Beschwerden, sie leiden darunter und sind ja in Anführungsstrichen krank. Und denen muss man ja irgendwas anbieten. Es genügt aus meiner Sicht nicht, und so verstehe ich mich jetzt, wenn ich irgendwo Medizin mache, dass ich sage, ich kann ihnen sagen, was sie alles nicht machen sollen, sondern sie möchten gerne eine Erklärung für die Beschwerden haben und sie möchten auch ein Behandlungsangebot haben. Und da wird es dann natürlich schwierig. Ja, die
Erklärung. Ja, was machst du denn dann?
Ja, die Frage ist prächtig. Also ich versuche zunächst einmal zu erklären, dass die Problematik eine Empfindungsstörung ist. Wir haben ja überall die Rezeptoren, die bestimmte Reize aufnehmen und dann Reaktionen auslösen. Zum Beispiel Symptome oder zum Beispiel Husten oder zum Beispiel Räuspern. Das wird ja reguliert. Und wenn diese Regulation falsch läuft, ja, also zu empfindlich eingestellt ist, man kann das vergleichen mit dem Thermostat in einem Wohnraum, wo man ja die Temperatur vielleicht auf 22 Grad einstellt, ja, wenn man sie stattdessen auf 40 Grad einstellt, dann wird es einem auch unwohl. Und diese Dinge, die versuche ich zu erklären. Wie entstehen Symptome? Nicht nur im Verdauungstrakt, das haben wir oft besprochen, sondern auch in diesem Bereich. Und das geht über Rezeptoren, über Schleimhautempfindlichkeit. Und dann ist mein Ansatz der, dass ich sage, es nützt wenig, wenn wir jetzt Säureblocker ähnliche Dinge nehmen. Das haben wir alles ausprobiert. Eine Operation kommt nicht in Betracht. Wir können zum Beispiel versuchen, lokal etwas Schleimhautberuhigendes zu machen. Ja, da kommen durchaus Dinge in Betracht, die wir auch bei der Refluxkrankheit einsetzen, zum Beispiel Alginate, kann man mal versuchen. Manchen Menschen hilft das, und das führe ich dann weiter fort, bis letztendlich eine sogenannte Beeinflussung der Rezeptoren das Therapieprinzip wird. Ja, wir nennen das ja Neuromodulation. Ja, wir verändern etwas an der Wahrnehmung der Reize in diesem Bereich, und das Präparat, mit dem ich die allerbesten Erfahrungen gemacht habe, es ist ja auch dein Favorite beim Reizdarm, das ist das Amitriptylin in niedriger Dosierung zur Nacht. Das wirkt oft Wunder, gerade so bei Kloßgefühl, Räusperzwang. Räusperzwang ist auch etwas, was ich gerne nochmal zum Logopäden schicke. Das ist oft so eine Fehlempfindung, Fehlfunktion des Kehlkopfes, die da vorliegt. Und durch erfahrene Logopäden kann man so etwas erfolgreich behandeln. Also das sind so die Wege, die ich ganz gerne gehe. Und Medikament, was manchmal auch ganz gut wird, ist auch das Pregabalin, ja, was auch als Neuromodulator eingesetzt wird. Und das sind so meine Optionen, die ich dem Patienten anbiete. Vielleicht hast du noch mehr Geheimtipps, die man geben kann, denn gerade in dem Feld ist ja ein Bedarf dafür da, für eben, sagen wir mal, Therapien, die nicht so jeder kennt.
Ja, wenn ich ehrlich bin, noch mehr gibt's da nicht. Und ja, dann hofft man natürlich, dass man mit diesen Dingen da eine gewisse Linderung erreicht. Ich glaube natürlich, dass eine sehr gute Aufklärung schon auch immer wichtig ist im Sinne Teil der Therapie, wie man immer so schön sagt, also die Rückversicherung, was es denn auch wirklich ist. Ich glaube, wie du schon sagst, den Patienten zu sagen, was alles nicht ist, ist ja nicht die Lösung, sondern wir müssen ihnen ja sagen, was ist. Und ich glaube, mit dieser Information, mit dieser Erkenntnis haben wir schon viel gewonnen. Und dann, klar, versuchen wir dann mit den entsprechenden Therapien da ein wenig Ruhe reinzubekommen. Aber das ist schon auch ein langwieriger oder kann ein langwieriger Prozess sein. Ich glaube aber, wir müssen uns letztlich diesem auch annehmen, damit eben nicht Dinge passieren, die nicht notwendig sind. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, und dann ist genauso wie bei den funktionellen Störungen, da haben wir ja fast eine ganze Staffel eigentlich darüber gesprochen, ist ja auch in diesem Bereich im Grunde genommen auch funktionelle Problematik, Überempfindlichkeit, Rezeptoren ein Problem. Und du hattest ja selber gesagt, ja, das würde mich nochmal interessieren, Jochen, du hast ja gesagt, Zungenbrennen ist auf jeden Fall Depression. Sagst du das dem Patienten auch so direkt ins Gesicht? Wenn sie sagen, ich habe ein Brennen am Zungen, ja, sagst du, ja, sie haben eine Depression.
Nein, das sage ich so nicht. Das behalte ich erstmal für mich im Kopf. Ich mache die entsprechende Ausschlussdiagnostik, muss natürlich auch einen Zahnarzt mal gucken, ob da irgendwelche Dinge sind. Man muss natürlich sich die Zunge auch mal angucken, dass nicht ein Pilz auf der Zunge ist. Also diese Dinge sollte man dann schon tun. Aber man sollte wissen, dass die Hauptursache für Zungenbrennen ist die Depression. Und ich persönlich bin jetzt nicht jemand, der Depressionen diagnostiziert und auch behandelt, sondern dann versuche ich einen entsprechenden Fachkollegen damit ins Boot zu nehmen. Aber die wichtigste Botschaft, und ich glaube, das können wir jetzt an dieser Stelle auch einmal zusammenfassend sagen, das ist wie bei den Erkrankungen des Verdauungstraktes, sind diese Probleme im Rachenbereich, die unter dem Begriff stiller Reflux sind, sind Störungen im Bereich der Funktion und nicht Störungen im Bereich der Struktur. Also keine Entzündung, kein Tumor, kein Reflux, sondern die lokale Funktion ist bei den meisten Menschen gestört. Das sieht man üblicherweise in der Diagnostik nicht. Ja, es gibt so Provokationstests, die man theoretisch machen kann, um sowas noch weiter zu erhellen. Aber das Wichtigste ist, dass man den Patienten das sagt, die sind natürlich genauso krank, wenn sie eine Funktionsstörung haben, als wenn sie da jetzt einen Pilz oder eine Entzündung oder irgendetwas anderes hätten. Es ist nur schwieriger zu vermitteln. Und das passiert nach meiner Erfahrung oft zu selten. Und ich hoffe, dass wir in dieser Staffel Ihnen das Symptom stiller Reflux einmal aus der medizinischen, aus der wissenschaftlichen Sicht her erläutert haben. Etwas in Abgrenzung zu Dr. Google. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Ihnen das ein bisschen Spaß gemacht hat und wenn Sie in der Zukunft wieder dabei sind, wenn es heißt, nehmen Sie Platz auf unserer Verdauungscouch.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.